Die Freitagsspitzen waren mal wieder in München zu Gast. Diesmal spreche ich mit Julian Krenge, einem der Gründer und aktuell CTO von Parcel Lab, einem Startup, das sich mit dem extrem spannenden Thema Versand und Versandkommunikation im Online-Shopping befasst. Alle großen Online-Shops sind mehr oder weniger Kunde bei Parcel Lab und mit Julian habe ich darüber gesprochen, warum Versand mehr als nur Pakete verschicken ist und weshalb der Versand der emotionalste Teil der Customer Journey ist. Viel Vergnügen mit einer neuen Ausgabe der Freitagsspitzen rund um Versand im E-Commerce. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Wir sind immer noch oder immer wieder oder schon wieder in München. Diesmal bei Parcel Lab. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Perfekt.
Perfekt. Und mein Gesprächspartner ist Julian Krenge.
Ja.
Founder und CTO so bei Parcel Lab. Genau. Was macht ihr?
Parcel Lab arbeitet mit E-Commerce-Händlern zusammen und optimiert, was wir die Post-Purchase-Experience nennen. Post-Purchase Experience heißt eigentlich alles ab Bestelleingang. Das heißt, dieser magische Moment, wo ein Kunde endlich auf diesen Kaufen-Knopf drückt, ja, ab dann übernehmen wir die gesamte Kommunikation. Das heißt also Bestellbestätigung, Versandbestätigung, dann auch über die gesamte, wie man so schön sagt, Last Mile hinweg, also den Versandweg bis zum Kunden hin, bis er seine Ware, die er bestellt und vermutlich auch schon bezahlt hat, endlich in den Händen hält.
Was genau das im Einzelnen bedeutet, darauf kommen wir später nochmal. Wir fügen noch kurz hinzu, dass der Hall nicht etwa daher kommt, dass wir in einem Besprechungsraum aus purem Gold sitzen, sondern wir haben uns hier in eine Ecke verzogen, in der es noch ein bisschen ruhig ist, weil bei euch das Geschäft boomt, das darf man sagen. Deswegen ist das ein sehr kahler, aber das nichtsdestotrotz weniger inspirierender Raum,
sagen wir es mal so. Das hast du sehr nett gesagt.
Bevor wir ins Detail gehen, was ihr so konkret macht, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Also das ist eigentlich ein sehr schöner Teil unserer Geschichte, weil sind wir gar nicht. Man muss ganz klar sagen, wir hatten diese Idee nicht. Wir wollten ursprünglich was anderes machen. Das
was?
Ging schon in diese Richtung. Ja. Und zwar wollten wir eigentlich das ganze Thema vom Empfänger her aufrollen. Ja, inzwischen bieten DHL und Hermes und DPD und UPS, alle anderen eigentlich auch, das an, dass ich als Empfänger meine Lieferung umrouten kann. Na, das heißt, ich kann mir einen Wunschtag auswählen, ich kann es zum Nachbarn schicken lassen etc. Und das war vor 5-6 Jahren noch nicht besonders ausgeprägt. Und unsere Idee war, es wäre doch super, wenn man das erstens könnte, ja, und zweitens das auch über alle Dienstleister hinweg könnte.
Also kurze Zwischenfrage, ich kann selber bestimmen, wann und wohin das
genau.
Paket geliefert wird.
Genau, nur jetzt quasi ein Account, so ein bisschen wie PayPal nur für den Versand. Ja, das, unser Working Title war Paket Peter. Ja, und der Paket Peter kennt all deine Präferenzen, wo möchtest du es gerne abholen oder wann möchtest du nach Hause bekommen, wann arbeitest du, wann bist du daheim, ja, und steuert das für dich automatisch aus. Ja. Das heißt, der sagt dann in deinem Auftrag automatisch DHL Bescheid, wenn ihr einen Montag zustellt, dann bitte direkt zu mir ins Büro. Dienstag bis Donnerstag bin ich unterwegs, dann einfach in die Packstation, an einem Freitag zu meiner Oma, weil da bin ich nämlich bei der zu Hause, und so weiter. So, theoretisch gesehen eine gute Möglichkeit. Wir haben uns das sehr detailliert, das hätte ich auch mal mit der DHL angeschaut, ein Case gerechnet für München. Der sah für unsere Startup-Augen super aus. Für DHL ist das nicht bedeutend genug. Ja, das ist für die alles nur Peanuts. Da hatten die gar keine Lust drauf. Und dann standen wir so ein bisschen da, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hatten irgendwie eine interessante Idee, aber nicht so richtig einen Anwendungsfall. Kein Case dafür, niemand, der dafür bezahlt. Und dann sind wir wieder losgezogen, haben mit Händlern gesprochen und haben die einfach mal gefragt, wie können wir euch denn helfen? Ja, hatten viel Glück, haben jemanden kennengelernt bei einem großen Händler, CEO, der hat gesagt, helft mir mal, meine Daten auszuwerten. Dann haben wir die Daten ausgewertet und er hat gesagt, aha, meine Logistik ist doch nicht so gut, wie sie mir reportet. Könnt ihr nicht einfach meinen Kunden eine E-Mail schicken, wenn das Paket später kommt? Und dann haben wir gesagt, vielen Dank für diese Geschäftsidee, das werden wir jetzt genauso aufbauen. Und so sind wir auf die Idee gekommen. Also wir wären da von alleine nicht drauf gekommen, haben das gemacht, was Händler uns gesagt haben, haben das ein bisschen gechallenged natürlich, haben angefangen, daraus ganz schlank ein Produkt zu bauen und sind dann im Dezember 2015 das erste Mal wirklich live gegangen, direkt im Weihnachtsmonat mit drei Händlern, die uns auch bis heute noch treu sind.
Und der CEO ist noch beteiligt oder?
Tatsächlich eher nicht. Der CEO von einem unserer ersten Kunden aus diesem ersten Monat, aber schon.
Okay, das heißt, ihr seid jetzt, das haben wir 2019, seit 4 Jahren seid ihr live am Markt.
Genau.
Und wie lange hat es vorher gedauert?
Ein gutes Jahr ungefähr, ne? Also Tobias und ich, einer meiner Mitgründer, wir sind insgesamt 3. Wir alle 3 kannten uns vorher überhaupt nicht. Tobias und ich haben uns das erste Mal am Flughafen München im Dezember 2014 ungefähr getroffen. Das heißt, ein Jahr ein bisschen Vorbereitungszeit. Genau. Und jetzt machen wir das seit ja, bald 5 Jahren dann. Ne? Nee, 4 Jahren. Bald 4 Jahren.
Okay, also eine rein zufällige Begegnung am Flughafen, daraus wurde ein Startup.
Es gab ein Programm, also wir wussten vorher, dass wir uns dort treffen werden. Wir hatten uns quasi getindert, aber für Startup-Founding.
Ah, okay. Okay, habe ich jetzt auch noch nie gehört.
Aber das ist auch eher ungewöhnlich. Wir sind auch eins der wenigen Startups, glaube ich, wo die Gründer sich vorher gar nicht kannten und die dann trotzdem immer weitermachen, sozusagen. Ja. Alle unsere Investoren wundert das auch im ersten Schritt erstmal. Ich glaube, inzwischen kann man aber schon fast sagen, dass wir befreundet sind.
Okay, okay. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Das ist ja eine positiv jetzt gemeint, eine gute Story hinter dem Unternehmen. Ihr schreibt auf eurer Website, ich zitiere das jetzt mal, Versand ist mehr als nur Pakete verschicken.
Ja.
Warum?
Ich glaube, einer der wesentlichen Player, Amazon, hat das in den Köpfen der Kunden eingebrannt. Versand ist natürlich letztlich nur der Weg für mich, dass ich meine Ware bekomme. Ist aber so ein unfassbar wichtiger Teil der Journey inzwischen geworden. Leute bestellen nicht nur bei Amazon, weil da irgendwie alles verfügbar ist, sondern auch, weil sie wissen, da muss ich mir keine Sorgen machen. Das klappt einfach, das kommt an. Und wenn das nicht ankommt, kriegst du sofort 20 Euro wieder gutgeschrieben und da entschuldigt sich jemand und alles. Ja? Und das hat einfach auch die Erwartungshaltung gesetzt, dass Versand problemlos funktioniert. Ja? Und gleichzeitig sieht man ja auch einen Trend, dass die Marken viel mehr mit ihren Kunden interagieren. Ja, also Influencer-Marketing, das ganze Thema. Die Marke an sich wird viel nahbarer. Deswegen wird aber von ihr erwartet, dass sie den Kunden wirklich begleitet. Und Händler schaffen das schon super, alles was sozusagen Akquise ist. Ja, Influencer-Marketing, die bringen schöne persönliche Ads, das ist alles total sympathisch, ja, ein bisschen pfiffig geschrieben. Und dann habe ich einen schönen Shop und engage da meinen User super. Und dann schicke ich eine Versandbestätigung raus und sage, tschüss, ja, ab jetzt kümmert sich DHL um dich. Ja, und wir glauben einfach, dass das nicht mehr zeitgemäß ist. Die Kunden erwarten einfach, dass das ein bisschen Spaß macht. Und wir wollen auch dafür sorgen. Ja. Das heißt, wir schicken nicht nur rein technische E-Mails raus, wo drin steht, pass mal auf, lieber Kunde, du musst jetzt deine Lieferung abholen, sonst beschwert sich DHL bei uns. Ja, sondern wir bringen Informationen zu seinen bestellten Artikeln rein. Wir ziehen das Wetter oder das örtliche Wetter mit in die E-Mail rein, wenn er es beispielsweise in der Packstation abholen muss und bringen dann so ein bisschen mit einem Augenzwinkern Informationen rein. Du musst jetzt einen Schirm mitnehmen, damit du es trocken abholen kannst. Oder du kaufst einen neuen Tennisschläger und dann steht halt direkt drin, hey, die Sonne scheint, kannst du sofort ausprobieren. Ja? Das heißt, wir emotionalisieren auch die ganze Kommunikation, die da abläuft.
Du hast jetzt gerade gesagt, oder ein paar Sätze vorher, Marken können damit quasi die Markenbindung verbessern, optimieren. Ich bin ein bisschen provokativ jetzt die Frage, Markenbindung ist auch so ein beliebtes Buzzword. Ja,
ja, auf jeden Fall. Ja.
Wenn es automatisiert ist, was du jetzt gerade auch gesagt hast, irgendwie, ja, neben Regen, nee, das Regenschirmbeispiel meine ich jetzt gar nicht, aber wie soll standardisiert Markenbindung stattfinden? Also was konkret hat ein Unternehmen davon, euren Service zu nutzen?
Du hast natürlich recht. Ich bin natürlich dann trotzdem automatisiert unterwegs. Ja, das geht natürlich auf dem Scale auch gar nicht anders. Ganz viele unserer Händler schicken von 10 bis 100.000 Pakete am Tag raus. Das muss automatisiert funktionieren. Aber wir können den Kunden nichtsdestotrotz basierend auf seiner Bestellung persönlich ansprechen. Ja, wir wissen, was er bestellt hat. Wir können ihm Zusatzinformationen zu dieser Lieferung mitgeben, ja, zu seinen Artikeln, wie kann er die entsprechend vorbereiten. Na, beispielsweise du bestellst bei Teufel ein 7.1-System, dann sagen wir dir, hey, installier schon mal die App, vermiss schon mal deinen Raum, ja, damit du einfach, sobald du deine Lieferung bekommst, optimales Produkterlebnis hast. Ja, und ich weiß, das ist jetzt noch ein schlimmeres Buzzword eigentlich. wir sehen uns auch gar nicht mehr und ich glaube, wir werden auch nicht mehr wahrgenommen als eine Logistik-Company. Natürlich verfolgen wir die Pakete. Wir sind aber, und das ist das schöne Passwort jetzt, im Bereich Retention-Marketing. Ja? Und für so eine Brand wie die, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, das ist, sind ja große, bekannte Brands vorrangig, für die ist es super wichtig, öfters nochmal vor den Kunden zu kommen. Ja? Du musst dir einfach anschauen, so eine Versandbestätigung oder eine Zugestellbestätigung, wenn es dann geklappt hat, die hat eine Öffnungsrate von 60-70%. Ja? Das heißt, fast jeder Kunde schaut sich das an. Und das ist einfach Verschwendung auch, das nicht für sich als Händler nutzbar zu machen. Ja. Das heißt, es ist einfach schon ein Touchpoint, der existiert und gerade gehört der DHL. Aber du als Händler, es ist ja dein Kunde. Ja, du willst es selber kontrollieren können. Und das ist eigentlich nur die Möglichkeit, die wir den Kunden liefern. Einen schnellen und einfachen Weg, sich all diese Touchpoints wieder zu eröffnen.
Das bedeutet aber auch, also vielleicht fürs Verständnis erklärt, ihr liefert, ihr übernehmt das komplett für den Kunden, wie sie alle heißen, DHL, Hermes, bla bla bla. Oder ihr stellt quasi, ich nenne das jetzt mal salopp formuliert, die Vorlage zur Verfügung und die füllen das quasi selber mit ihren Inhalten. Oder macht ihr beides?
Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten genau mit den Händlern direkt zusammen, ja, also Mediamarkt, IKEA etc. und bieten ihnen eine Möglichkeit, diese Touchpoints zu übernehmen. Das heißt, DHL-Kommunikation geht aus, Mediamarkt-Kommunikation geht an. Die Händler, wie ein Mediamarkt, kriegt von uns einen Vorschlag, wie die Kommunikation aussehen kann. Ja, das heißt, wir helfen denen dabei, diesen Flow zu designen. Das heißt, wir schauen, was sind die wichtigen Conversion Goals. Ja? Also wollen sie ihre Kunden lieber in Produktbewertungen kriegen oder in Instagram kriegen oder in den Newsletter kriegen und definieren demnach auch den Kommunikationsflow. Der Händler hat das finale Sagen. Das heißt, er darf sagen, natürlich, hat vollständige Kontrolle über jedes Wort, das da drin steht, kriegt von uns aber beratend wirklich einen Vorschlag, wie das aussehen soll. Das brauchen die Händler auch, weil sie natürlich etwas völlig Neues machen. Na, die tauschen nicht eine Nachricht durch eine neue aus, sondern die machen eine neue Nachricht. Das heißt, die verlangen von uns erstmal, dass wir ihnen sagen, was soll ich denn da reinschreiben eigentlich? Ja, und so startet dann eigentlich die Zusammenarbeit.
Ich bin jetzt, mir fällt eine Frage jetzt noch ein bisschen nochmal provokativ, so ein bisschen am Lack kratzen. Ja. Klingt gut. Wenn aber der Kunde, in dem Fall jetzt ich, als Beispiel einen Mehrwert haben sollte, könnte, bedeutet das natürlich auch, dass die Unternehmen den entsprechenden Content zur Verfügung stellen müssen. Ja. Wenn der aber nicht kommt, dann ist ja quasi, nutzt ihm das beste...
Das ist absolut richtig.
...Template, was auch immer, nichts. Also konkret die Frage, beratet ihr die Kunden auch in Richtung Content-Erstellung etc.?
Ja, auf jeden Fall. Wir arbeiten da mit Kunden sehr eng zusammen. Gerade bei Großen ist natürlich immer allgemein Thema. Die haben auch die Kapazität dafür, es zu machen. Die schönsten Projekte haben wir ehrlicherweise mit kleinen Händlern auch, ja, Bayer Dynamic beispielsweise, die machen ja Audio-Zubehör, dir vermutlich ein Begriff, ja, die meisten kennen das jetzt nicht unbedingt. Und Bayer Dynamic hat gesagt, hey, das ist doch ein super Touchpoint für uns und unsere Kunden, die wollen wir wirklich begeistern, damit sie nochmal wiederkommen. Ja. Und die bauen wirklich gerade für jedes ihrer Produkte eine eigene Erklärseite. Das heißt, bei Zustellung kriegst du ein YouTube-Video, wie schließe ich das richtig an, da ist die Betriebsanleitung dabei. Die packen auch zugehörige Artikel mit rein, aber überhaupt nicht mit dem Ziel, dir was zu verkaufen. Ja, das ist gar nicht deren Ziel. Die wollen wirklich, dass du in einem Jahr wiederkommst, wenn du das nächste brauchst. Und das ist wirklich etwas, was sie mit uns zusammen entwickelt haben. Klar, Content kommt vom Händler in dem Fall, aber die hätten vorher auch gar keinen Kanal gehabt, das sinnvoll an den Mann zu bringen. Ja.
Und Stichwort Content, ich kenne das jetzt aus anderen Bereichen, die ich so betreue. Wie ist das? Ist der Content quasi auch so konzeptionell aufgestellt, dass ihr wisst, okay, du hast vorhin gesagt, Öffnungsraten 60-70%. Ja. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, okay, findet das über ein Mobile Device statt, ist das unterwegs? Ist der Content einfach bam, für alle gleich oder sagt man, okay, wir wissen, weil er eben über Mobile abgerufen wird, deswegen muss er mobile optimiert sein?
Ja, de facto ist alles mobile optimiert, muss man sagen. Wir haben 60-70% aller Opens, egal welcher Händler, sind mobile. Das guckt sich fast keiner mehr an, was nicht mobile an. Ja. Das heißt, das ist alles mobile. Dann ist es nochmal ein bisschen weiter runtergebrochen. Ganz oft bist du trivial Apple versus Android, ja, damit du den entsprechenden Content kriegst, wie es mit dir bei deinem Setup funktioniert. Wir haben ganz oft Unterscheidungen zwischen beispielsweise bereits loyalen Kunden, MediaMarkt Club, IKEA Family, versus Kunden, die noch nicht mit drin sind. Wir haben Unterscheidungen versus, hast du schon ein Newsletter oder bist du halt noch Neukunde sozusagen, bist du ein regelmäßiger Kunde. Da wird das schon ein bisschen zugeschnitten. Und die unterste Ebene ist dann tatsächlich, was ist konkret in deiner Order drin? Ja, damit wir für dieses Produkt die Informationen mitliefern können. Und da haben wir gesehen, das kommt am allerbesten an. Ja, das ist halt wirklich eine Nachricht. Die hilft dir ganz konkret weiter, weil sie auf deinen Artikel bezieht. Und wenn wir nichts haben für deinen Artikel, weil du hast jetzt irgendwie einen Pfennigbetrag gekauft, dann sparen wir uns das Ganze auch. Ja, das heißt, wir machen nicht jetzt, wir gehen nicht auf den Kunden zu, auf Gedeih und Verderb, sondern wir wollen nur auf den Kunden zugehen, wenn wir auch sinnvolle Informationen für ihn haben.
Und wir haben jetzt quasi schon darüber gesprochen, wie die Zustellung ist, etc. pp. Aber was mich auch noch interessieren würde, weil ich habe echt sehr lange gegrübelt, aber vielleicht bin ich auch so ein falsches Beispiel dafür. Du sagst auf eurer Website, ja, in einem Video irgendwie, der Versand ist der emotionalste Teil der Customer Journey. Da habe ich mich echt gefragt, was meinst du damit? Also, wenn ich von mir aus gehe, ich drücke auf Bestellen und Game over, da klingelt es irgendwann und ja, aber das finde ich jetzt spannend. Also das war übrigens nicht das Knacken unserer Knochen, sondern was meinst du damit?
Zwei gute Beispiele dafür. Erstens, du hast schon bezahlt und hast dein Produkt noch nicht. Ich würde also sagen, über deinen gesamten Lifecycle, in dem du mit einer Marke interagierst, die Zeit, wo du dich wirklich für die Marke und für deine Bestellung interessiert, ist, wenn du gekauft hast und du hast noch nicht deinen Artikel. Alles, was dann passiert, da bist du sehr hellhörig. Wenn ich dir eine Nachricht schicke, deine Bestellung kommt ein bisschen später, dann denkst du schon, oh, da stimmt vielleicht was nicht. Ja? Das Zweite ist, wenn so eine Lieferung mal fehlschlägt, du solltest teilweise die Nachrichten sehen, die wir auch zu Gesicht bekommen, wie die Leute sich darüber ärgern. Ja? Also ich glaube, das ist schon sehr emotional, einfach nur, weil der Kunde zu dem Zeitpunkt schon das Commitment eingegangen ist. Ja? Er hat sein Geld auf den Tisch gelegt. Mehr kann er eigentlich nicht tun. Das ist dieses höchste Vertrauen, was ein Endkunde einem Händler erbringen kann, ist ihm das Geld zu geben. Ja? Und jetzt wartet er darauf, dass sozusagen sein Teil erfüllt wird. Deswegen, natürlich gibt es auch andere emotionale Teile, ja. Und ich glaube, eins zum Beispiel Unboxing ist ja auch sehr wichtig. Deswegen sind ja auch viele Händler dabei, ihre Verpackung zu optimieren, ja. Aber gerade auch was negative Emotionen hervorrufen kann, ist der Versand schon ein extrem wichtiger Punkt.
Tatsächlich bin ich dann irgendwie wirklich anders, weil wenn ich bezahlt habe, ist es für mich durch und ich vergesse manchmal tatsächlich, dass ich was bestellt habe.
Ja, du, ich muss ganz ehrlich, ne, unter uns zwei Klosterschwestern, ich auch. Ja, also ich bestelle jetzt auch, das finde ich überraschend, relativ häufig online und ich vergesse ganz oft, was ich bestellt habe. Ich habe letztens einen Fahrradhelm bestellt und der ist mir nach 2 Wochen eingefallen, der ist ja noch gar nicht gekommen. Ja, und dann habe ich den erstmal geschrieben. Für mich ist das völlig normal. Es geht ganz vielen nicht so. Ja, und selbst ich freue mich darüber, wenn ich darüber informiert werden würde, hey, das kommt ein bisschen später. Ja.
Gehen wir mal praktisch jetzt runter. Also ersetzen eure, oder nicht eure Mails, aber das, was ihr quasi im Auftrag des Online-Stores anbietet, ersetzt das die Benachrichtigungen, praktisch gesprochen von DHL, Hermes, die man manchmal bekommt, manchmal auch nicht bekommt?
Korrekt, genau, okay. Das ersetzt die. Und ein erstes Ziel, das wir damals hatten, war wirklich erstmal alle Kunden flächendeckend zu erreichen. Das ist auch teilweise für DHL, muss man ganz ehrlich sagen, einfach schwer, weil die Informationen vom Händler gar nicht bekommen. Die können dich nicht erreichen, weil sie deine Daten gar nicht haben. Die kennen deine Adresse, aber offensichtlich wollen sie dir keinen Brief schicken. Ja? Uns fällt das natürlich deutlich leichter, weil wir direkt an den Systemen der Händler hängen und das dann überhaupt erstmal gewährleisten können. Darüber hinaus können wir natürlich auch einen Kanal wählen, der für dich als Empfänger der Liebste ist.
Das bedeutet konkret, also ich gebe, nehmen wir mal Zalando als Beispiel, ja? Ich hätte dort mein Profil hinterlegt.
Alles per Facebook Messenger.
Genau.
Dann oder per SMS.
Okay, das heißt,
oder per WhatsApp.
Ihr steuert das einfach nach dem Kanal aus, was der Kunde möchte, in dem Fall der Besteller.
Korrekt. Okay. Und wenn du dir zwischendurch überlegst, jetzt habe ich doch keine Lust mehr auf E-Mails, schick mir lieber WhatsApp, dann kannst du das zwischendurch einfach tun. Ja.
Und Ich denke die ganze Zeit, während du Antworten gibst, über mich nach. Die Frage ist, du hast gesagt, es interessiert extrem viele Leute, die irgendwie tracken, wo ihr Paket ist. Ist das echt wirklich so? Weil, also
Nein. Also sie tracken nicht, wo ihr Paket ist. Und das ist ein super Punkt, weil das interessiert die Leute natürlich gar nicht. Also die klassische Sendungsverfolgung mit jetzt ist dein Paket in Hückelhoven und jetzt ist es in Kitzingen.
Genau.
Ich verstehe das nicht und das ist mir auch völlig egal. Ja, wir haben das selbst festgestellt mit dieser berühmt-berüchtigten Meldung, die Ware ist auf dem Zustellfahrzeug. Ein Drittel der Leute versteht überhaupt nicht, was das Zustellfahrzeug ist. Ist das das, das wirklich zu mir nach Hause fährt oder ist das irgendein Auto? Ja, das heißt, diese Informationen interessieren den Kunden nicht und das sind auch keine Informationen tatsächlich, die wir irgendwie dich proaktiv dir schicken würden. Wir melden uns bei dir, wenn wir wissen, da ist etwas, das ist für dich wichtig, das hat Impact. Heißt ganz konkret, wir kommen übermorgen zwischen 1 und 3. Das ist eine Information, die wir dir mitteilen würden. Jetzt merken wir morgen, das klappt leider doch nicht. Es wurde nämlich fehlgeleitet und ist nicht in Hückelhoven, sondern in Kitzingen. Dann sagen wir dir nicht, das ist am anderen Ort, sondern wir sagen dir, das hat leider nicht geklappt. Es wurde falsch geleitet. Du musst leider damit rechnen, dass es einen Tag später bei dir ankommt, weil es jetzt sozusagen erst ins richtige Verteilzentrum geliefert werden muss. Dann gehen wir auf dich zu. Ja?
Da schließt sich sofort natürlich eine Frage an. Das ganze System funktioniert natürlich nur quasi in dem Bereich, auf den ihr Einfluss habt. Ihr habt jetzt irgendwie natürlich keinen Einfluss darauf, ob jetzt irgendwie Autobahnunfall, Paket landet woanders etc. pp. Was ist eure Erfahrung bisher mit den Kunden? Also realisieren die Besteller, also der Kunde, der klassische Zalando, realisiert der, okay, das ist jetzt irgendwie ein Mistake von DHL, Hermes, bla bla bla, oder fällt das in dem Fall auf Zalando als Beispiel zurück?
Das ist ein Bedenken, das haben ganz viele Händler. Fällt das nicht auf mich zurück? Und darauf sagen wir meistens, es fällt eh schon auf dich zurück. Ja? Selbst wenn die Leute wissen, das war jetzt irgendwie der DHL-Schuld, haben die trotzdem im Hinterkopf, das hat jetzt irgendwie nicht gut geklappt. Ja? Und das nächste Mal gebe ich gleich doch lieber wieder zu Amazon. Wenn du als Händler, gerade bei was Negativem, trotzdem proaktiv auf den Kunden zugehst, das ist eine Riesenchance. Weil erstmal hast du jetzt die Möglichkeit überhaupt, sagen wir mal, die Story zu gestalten. Ja? Du kannst erstmal highlighten, was ist denn da passiert. Wie ein kleiner Satz, wie wir haben das schon an dich verschickt. Das hat jetzt leider bei DHL aus Grund XY nicht geklappt. Bedeutet für dich, lieber Kunde, einen Tag Verspätung. Das tut uns leid. Manche Kunden binden da sogar, oder manche Händler binden da sogar einen kleinen Gutscheincode ein. Ja? Nächstes Mal kostenloser Versand beispielsweise. Und auch zu highlighten, wir arbeiten dran. Ja, wir schauen uns diese Fälle gemeinsam mit DHL an und schauen, was wir da besser tun können, damit es beim nächsten Mal einwandfrei klappt. Und das kommt super an. Ja, wenn man zu seinen Fehlern steht, glaube ich, das kommt besser an, als würde man versuchen, es gar nicht erst zu kommunizieren.
Ich nagel dich da jetzt immer so ein bisschen
drauf.
Du hast gerade gesagt, seinen Fehlern. Aber in dem Fall kann ja Zalando als Versender nichts dafür, wenn der Paketbote, wir pauschalisieren
jetzt. Ist dem Kunden egal. Das klappt nicht. Mir egal.
Genau, aber das finde ich so quasi total schwierig, dass quasi, du hast auch gesagt, es gibt irgendwie Gutscheine, bla bla bla, dass quasi der Versender dafür aufkommt, nennen wir es jetzt mal in Anführungszeichen, dass ein anderer, auf den er im Zweifelsfall gar keinen Einfluss hat, dafür gerade steht. Also,
ich verstehe das vollkommen, ja. Ich bin echt felsenfest davon überzeugt, dass man seine Fehler angehen und ownen muss. Völlig egal, ob das eine dritte Partei war. Ich habe bei Zalando bestellt. Zalando ist dafür zuständig, dass ich meine Sachen bekomme. Ja? Und natürlich, jemand, der ein bisschen versiert ist, weiß, das ist eigentlich DHL's Schuld und alles richtig. Ja? Aber nichtsdestotrotz, selbst bei jemandem, der weiß, eigentlich ist DHL's Schuld. Mhm. Wenn der Zalando kommt und sagt, das tut uns leid, das hätte nicht passieren sollen, wir arbeiten dran, ist immer noch besser, als wenn sie es nicht tun.
Absolut. Also quasi, wir sind jetzt wahrscheinlich auch die Ausnahme, weil wir uns in dieser Bubble bewegen.
Genau.
Aber ansonsten ist für den normalen Kunden quasi Zalando auch der, der vor Glück dafür sorgt. Oder ich schreie vor
genau.
Glück.
Genau. Ja. Und ich glaube ja wirklich, also ich glaube fest daran, auf den Kunden zu gehen und sagen, hey, so soll es eigentlich nicht sein, ist jetzt trotzdem passiert, tut uns leid. Ohne Gutschein, gar kein Problem. Ja. Und die Leute nehmen das ein. Tobias, einer meiner Mitgründer, ne, der bringt immer das schöne Beispiel, wenn du jetzt an der Bar sitzt und darauf wartest, dass ein Kumpel vorbeikommt, ja, und der ist jetzt eine Viertelstunde zu spät, denkst du, das ist jetzt irgendwie blöd. Ja. Schreibt er dir 5 Minuten vorher, tut mir leid, ich bin eine Viertelstunde später da, erste Runde geht auf mich. Nicht so schlimm. Ja. Also das nimmt man viel eher hin. Einfach nur dieser Akt der Kommunikation schon, glaube ich, ist da extrem positiv.
Klar, ich klammer das jetzt an dieser Stelle zu, weil mir fällt natürlich ein, wenn das natürlich, ist natürlich auch ein Kostenfaktor für ein Unternehmen. Ne? Wenn ich 10.000 Mal am Tag mich entschuldigen muss und gebe 5 Euro Rabatt als Beispiel, wird es auch teuer. Ihr bietet neben Versandnachrichten auch Track and Trace sowie ein Logistik-Dashboard an. Können das die Großen nicht? Könnt ihr das besser?
Also Track and Trace, ganz klar, auch wieder Amazon-Gedanke eigentlich. Ich will, dass der Kunde, wenn er in der E-Mail klickt, natürlich wieder bei mir im Shop landet. Ja, das heißt, wir haben eine sehr einfache Möglichkeit für einen Händler, sowas einzubinden. Er hat genau die gleichen Informationen, unserer Meinung nach ein bisschen hübscher aufbereitet, ein bisschen verständlicher, weil wir natürlich extrem auf diesen Kunden fokussiert sind und versteht er, was da eigentlich kommuniziert wird. Ja? Und deswegen ist das einfach eine völlig logische Ergänzung unserer Kommunikation. Reporting gibt es Anbieter wie Sand am Meer, ganz klar. Die Logistiker geben dir auch erstmal Reporting. Ne? Also wenn ich jetzt mit DHL jeden Tag 10.000 Pakete verschicke, dann sagen wir natürlich, hat das gut geklappt oder nicht. Und das ist schon super hilfreich. Wenn ich aber mehrere Carrier benutze, ich verschicke mit DHL nach Deutschland, aber mit Hermes nach Österreich beispielsweise, fällt das für mich schon schwerer, das irgendwie übereinander zu legen, ne? Weil die reporten nicht genau gleich. Das ist erstmal natürlich ein kleiner Wert darin, das in unserem Reporting zu konsolidieren. Aber auch dafür gibt es Anbieter am Markt ohne Ende. Kein neues Problem. Das, was wir bei unserem Reporting anders machen, ist wieder die Perspektive auf den Empfänger. Wir schauen uns gar nicht so sehr an, stimmen deine Logistikkennzahlen im Sinne von SLAs und sowas. Natürlich tun wir das auch, das ist irgendwie Beiprodukt. Aber wir schauen an, wie fühlt sich das für den Empfänger an? Das heißt, wir erheben Daten bei ihm, ist er zufrieden damit, wie die Zustellung funktioniert hat oder nicht? Und geben dir die Möglichkeit, das zu matchen, beispielsweise mit der Laufzeit, um einfach zu sehen, wenn ich 3 statt 2 Tagen brauche, ist das wirklich sehr negativ für meinen Kunden oder nimmt er das eigentlich hin und das ist ihm nicht so wichtig? Ja? Das Gleiche gilt, wenn ich einen fehlgeschlagenen Zustellversuch habe. Wie lange dauert das eigentlich, bis meine Kunden das aus einer Packstation Postfiliale abholen? Ja, wenn das irgendwie jedes Mal 5 Tage dauert, kann das ein Indiz sein, dass das meine Kunden ziemlich nervig finden. Da muss ich vielleicht überlegen, kann ich das verbessern? Ja? Das heißt, wir drehen eigentlich die Perspektive und schauen nur, wie komfortabel, wie gut angenommen wird das vom Empfänger und welche Kenntnisse kann ich daraus ziehen.
Also ihr macht quasi, salopp gesagt, vom Kunden her denken, um mal wieder so ein weiteres Buzzword zu verwenden.
Genau. Ja,
einfach aus Sicht des Bestellers im Online-Store. Was mir so spontan nochmal einfällt, gibt es Zahlen darüber, dass die Nutzung eures Systems, du wirst jetzt wahrscheinlich nichts Negatives sagen, aber trotzdem, gibt es Untersuchungen darüber, dass das tatsächlich für den Shop, der euch bucht oder der mit euch zusammenarbeitet, einen signifikanten Mehrwert hat im Sinne von, die Conversion wird deutlich gesteigert, Besucherzahlen, bla bla bla.
Wir haben uns 3 Themen eigentlich angeschaut. Das erste ist das naheliegendste. Wir gucken im Customer Service nach, fragen weniger Kunden nach ihrer Bestellung. Ganz einfache Sache. Und da sieht man in der Regel irgendwas zwischen 25-33% weniger Anfragen zu dem Thema. Das ist jetzt kein Riesengeldbetrag für einen Händler. Ja? Aber es ist schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass das irgendwie angenommen wird und hilft. Das zweite Thema, was wir uns anschauen, ist tatsächlich Kunden, die auf Basis der Kommunikation sofort wiederkommen und einkaufen. Und das habe ich nicht geglaubt. Jeder Händler reportet uns mehr oder weniger die gleichen Zahlen, dass das wirklich klappt. Ja, also da kommen jeder 100. Kunde geht zurück in den Shop und kauft irgendwas nochmal ein. Direkt. Das heißt, das reicht schon für den Business Case für alle Händler, die natürlich extrem umsatzorientiert sind, um das ganze Thema zu rechtfertigen. Für uns ein bisschen spannender ist eigentlich das Thema Wiederkaufsrate. Also wie schnell und wie loyal kommst du als Kunde eigentlich wieder? Jetzt gibt es ganz viele Arten und Weisen, wie man das sinnvoll berechnen kann. Ich sage jetzt mal, wir haben normalerweise 50-90% höhere Wiederkaufsrate. Was bedeutet das jetzt überhaupt? Das heißt, die Kunden kommen ungefähr 50% schneller wieder.
Und dann auch mit einem signifikant höheren
Warenkorb? Genau, ungefähr mit einem bisschen größeren Warenkorb. Okay. Und das kann man wunderbar wirklich über die Zeitachse, gerade bei unseren langjährigen Kunden, verfolgen. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, die Händler machen natürlich auch ganz viele andere Sachen, um das sicherzustellen. Ne? Also da sind wir nur ein Zahnrad mit in dem ganzen System. Nichtsdestotrotz, das sind halt so die 3 Kennzahlen, auf die wir eigentlich mit Kunden schauen, um zu bewerten, ob das gut funktioniert für die.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass der Warenkorb dann höher ist, etc. Stellt sich natürlich die Frage, für wen ist so ein System geeignet? Also wir hatten ein paar Fragen vorher ja auch schon, dass man Content dafür braucht. Dafür brauche ich als Unternehmen auch wieder Ressourcen. Also gibt es, und ich meine jetzt nicht die kleinen Bäcker um die Ecke, etc. Also gibt es so Mindestgrößen, wo man sagt, okay, Freunde, ab so einer Menge an Paketen pro Tag macht das eigentlich erstmal Sinn?
Ja, wir haben für uns mal als Guideline gesetzt, du solltest eigentlich mindestens schon 10.000 Orders im Monat haben. Das ist ein fairerweise immer noch sehr kleiner Händler. Macht dann Sinn, wenn du aber sehr hochpreisig verschickst. Also wenn du sehr teure Ware hast und dementsprechend auch anspruchsvolle Kunden, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Die meisten unserer Händler sind eher im Bereich wirklich 1.000 Bestellungen pro Tag aufwärts, also 20.000 mehr oder weniger im Monat. Dann macht es wirklich Sinn für dich. Es macht noch mehr Sinn für dich, wenn du in mehreren Ländern unterwegs bist, vielleicht mehrere Marken hast, mehrere Dienstleister angebunden hast. Also unsere treuesten und zufriedensten Kunden sind in ganz Europa unterwegs, machen vielleicht sogar Home Delivery, also mit einem LKW, wo zwei Menschen dir eine Couch bis in die Wohnung tragen. Solche Zustellungen, also wirklich ein komplexes Setup auch.
Also das heißt, man kann, ich würde das jetzt mal so zusammenfassen irgendwie, also Ziel ist eigentlich quasi, oder was man mit eurem, mit dem Produkt quasi machen kann, ist irgendwie, man verbessert nicht nur den Service, man schafft auch tatsächlich, um das Buzzword wieder zu verwenden, ja, Magenerlebnis, Magenbildung. Kann sich das dann jeder leisten? Also klar, ich meine, du brauchst natürlich schon einen gewissen, wie wird das bezahlt überhaupt? Also kriegt ihr einen gewissen Prozentsatz X vom Umsatz des Händlers? Gibt's, oder so ein Mischling?
De facto ist es eine Kennzahl, die zählt, und zwar, wie viele Orders hast du? Und wenn du kriegst bestimmt von uns ein Angebot, ja, und in dem Angebot steht dann ein bestimmter Preis pro Bestellung, die wir mit egal wie viel Kommunikation beglücken, und du zahlst pro Order. Ja, das heißt, es wächst, wenn du wächst, es wird aber auch weniger, wenn du kleiner wirst oder wenn du beispielsweise jetzt einen schwachen Monat hast, ne, weil du einfach stark saisonales Geschäft hast, dann ist es in einem Monat, wo nicht so viel passiert, ein bisschen günstiger und in einem Monat, wo viel passiert, ist es ein bisschen teurer. Ja, also ist auch dementsprechend einfach ausgerichtet, wie viel Wert du rausziehen kannst, und so wird das berechnet. Jetzt zur Frage, kann sich das jeder leisten? Ich muss ganz ehrlich sagen, vermutlich nicht. Wir sind, glaube ich, inzwischen schon nicht mehr 100% günstig. Das hat aber auch einen Grund. Wenn wir mit einem Händler zusammenarbeiten, genau aus diesen Themen, die wir besprochen hatten, wir müssen super eng mit dem zusammenarbeiten, dem beraten. Das ist wirklich eine langjährige Partnerschaft, die wir da eingehen. Dementsprechend müssen wir auch einfach tatsächlich ein bisschen mehr Geld dafür verlangen, um diese Dienstleistung erbringen zu können. Ja, da ist auch viel wirklich Beratungsleistung mit drin. Das ist nicht nur ein reines Produkt, was ich einkaufe. Wir helfen dir da sehr viel weiter. Und wenn ich ganz ehrlich bin, umso mehr ein Kunde zahlt, das ist ein bisschen vereinfacht ausgedrückt natürlich, umso zufriedener ist er eigentlich mit uns, weil das immer bedeutet, das ist eine super enge Zusammenarbeit. Und genau, da schätzt man sich wirklich wert. Ja? Also das macht dann schon, muss man auch sagen, das macht uns natürlich auch einfach extrem viel Spaß.
Ja. Und eure Server stehen auch in Deutschland?
Unsere Server stehen alle in Frankfurt, wie irgendwie alle Server heutzutage. Da gibt es nicht mehr so viel Auswahl.
Jetzt haben wir es vorhin schon erzählt, wir sitzen hier, man hört es draußen auch, das Getrappel. Es ist ordentlich was los bei euch. Blick in die Zukunft. Ich glaube, ihr habt erst gerade irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Finanzierungsrunde hinter euch. Was ist jetzt so geplant?
Genau, wir haben jetzt gerade Capnemic Ventures mit an Bord geholt. Das war einer der profilierteren VCs in Deutschland. Und ganz klares Ziel ist damit internationales Wachstum. Auch, glaube ich, wenig überraschend. Wir sind jetzt in unserem deutschen Headquarter 40 Leute, haben schon seit längerer Zeit in London Office mit 10 Leuten. UK-Markteintritt hat extrem gut funktioniert. Schauen uns jetzt gerade Frankreich, Spanien, Italien an. Und dann kommt sicherlich auch nochmal der Sprung über den Teich, weil natürlich E-Commerce-Markt gibt es in den USA einen relativ großen.
Das war gerade die Tür. Nicht das, jetzt. Okay, also langweilig wird euch...
auf absehbare Zeit erstmal nicht.
Okay, wir kommen zum Ende. Und traditionell stelle ich irgendwie jedem meiner Gäste die Frage, weil es häufig Gäste sind, eben aus dem Digi-Bereich. alles digital oder gibt es noch klassische Bücher oder ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch DVDs? Ich glaube ja, oder?
Also ich kann es dir nicht sagen, ich habe wirklich keinen DVD-Spieler, also auch nicht mehr im Zugriff. Also ich glaube auch, dieses ganze Office hat keine optischen Laufwerke mehr. Ich muss jetzt, ich bin wirklich vollständig digital, ich mache gar nichts mehr analog. Ich lese ab und zu so einen Klassiker, den hoffe ich mir dann noch tatsächlich in Büchern. Meine Freundin ist ein bisschen analoger noch unterwegs, die hat so eine kleine Challenge, dass sie 50 Bücher im Jahr liest.
Wow.
Deswegen haben wir zu Hause Bücher, sonst sähe das ziemlich traurig aus.
Okay. ja, vielen Dank, Julian.
Ich habe zu danken.
Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag@freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal, freitag@freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.